Willkommen zum BIP-Gespräch, dem Podcast des Bündnisses für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. Ich bin Shir Hever, Geschäftsführer von BIP. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Ehem Ahmed aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unser heutiger Gast ist Annette Groth. Annette ist Soziologin und Autorin mit einer reichen und abwechslungsreichen Biografie. Sie hat als Bildungsbeauftragte für den Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge gearbeitet, als Direktorin der Ecumenical Coalition on Third World Tourism gearbeitet, als Referentin beim Ökumenischen Stipendienreferat des Diakonischen Werks des EKD gearbeitet, als Referentin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für die Bundesfraktion Die Linke gearbeitet. Später war sie zweimal Abgeordnete der Deutschen Bundestag für Die Linke und hat dort viele Rollen gefüllt und am 2017 für das Buch Palästina, Vertreibung, Krieg und Besatzung, wie der Konflikt die Demokratie untergräbt, bei Papirossa Mitherausgeberin war. Und viel mehr. Sie ist auch Mitglied bei BIP. Willkommen, Annette, und danke, dass du bei uns bist.
Danke dir. Sehr schön. Ich freue mich.
Annette, vielleicht kannst du beginnen, ein bisschen mit uns zu erzählen, warum hast du für Palästina aktiv geworden bist?
Ja, also ich bin aufgewachsen, quasi einen Teil meiner Jugend habe ich in Namibia verbracht oder als Kind eigentlich. Und da bin ich dem Thema Apartheid konfrontiert worden. Ich bin selber diskriminiert worden als Schülerin in einer weißen Privatschule, also nur weiße Kinder, weil mein Vater, der war Pfarrer, sich aktiv gegen die Apartheid zur Wehr gesetzt hat und als Pfarrer dagegen gepredigt hat. Und das war undenkbar früher in den 60er Jahren, dass eben afrikanische Pastoren nach Hause zu einem weißen Pfarrer kommen und alles sowas. Das haben meine Eltern alles durchbrochen. Und so war ich dann etwas verwirrt als 8- und 9-Jährige, dass man mich quasi für das Engagement meines Vaters bestraft hat, bis ich dann mal die Nase voll hatte und als 9-Jährige die Schule verlassen habe und habe gesagt, da gehe ich nicht mehr hin, weil ich diesen ganzen autoritären Stil da nicht vertragen habe. Jedenfalls seit frühester Kindheit bin ich halt mit diesem Thema Diskriminierung, Apartheid, Ungerechtigkeit quasi groß geworden. Logisch, dass ich früher in der Anti-Apartheid-Bewegung aktiv war. Und quasi dann im Laufe der Jahre, ich habe immer Palästina, Israel im Blick gehabt, richtig aktiv geworden bin ich quasi 2009 nach diesem schrecklichen Überfall und Krieg gegen Gaza Ende 2008 bis 18.01.2009.
Ja.
Da sind wir dann auf die Straße gegangen und ich weiß noch, kann mich noch an die Bilder erinnern. Das war ja nur einfach grässlich. Und dann in dem Jahr, 2009, bin ich ja zum ersten Mal in den Bundestag gewählt worden. Und im September 2009 kam der Bericht, der Untersuchungsbericht über den Überfall auf Gaza raus, der sogenannte Goldstone-Bericht, der damals ja sehr kontrovers in den Medien diskutiert worden ist. Da der UN-Menschenrechtsrat hatte nach dem Gaza-Krieg eine Kommission eingesetzt, fünfköpfige Kommission. Der Leiter dieser Kommission war Richard Goldstone, ein südafrikanischer Richter. Und die haben also einen wahnsinnig dicken Bericht erstellt. Und hinterher wurde Goldstone, aber auch die anderen Mitglieder dieser Kommission aufs Schärfste kritisiert, diffamiert, angegriffen. Also das durfte, Israel konnte diesen Bericht nicht so zulassen, weil wenn man das liest, Abi Melzer hat den Bericht ins Deutsche mit vielen anderen Freiwilligen ganz schnell übersetzen lassen. Das ist ein dickes Buch und diese Augenzeugen, ich habe da gestern mal ein bisschen nochmal drin gelesen, das ist wirklich einfach skandalös, menschenrechtswidrig, gegen das Völkerrecht, die ganzen Verstöße, die in diesem kurzen Krieg, aber heftigen Krieg gemacht worden ist. Und so wurde also Goldstone, auch seine Kinder, seine Familie, unglaublich diffamiert. Und dann hieß es hinterher, ja, der Goldstone-Bericht, der Goldstone ist da zurückgetreten von seinem Bericht, das stimmte aber alles so gar nicht. Jedenfalls, ich habe diesen Goldstone-Bericht in den Bundestag, in den Menschenrechtsausschuss getragen und habe dazu einen Antrag gemacht und gesagt, wir müssen zusehen, dass dieser Bericht jetzt an den Internationalen Strafgerichtshof überwiesen wird. Da gehört er hin, denn die Schuldigen, die diese schrecklichen Verbrechen begangen haben, israelische Soldatinnen und Soldaten, müssen bestraft werden. Straflosigkeit muss beendet werden.
Ich war ein Zeugner für den Goldstone-Bericht und dann musste ich einen Brief unterschreiben von der UNO-Menschenrechtskommission, um zu sagen, wenn ich zum Beispiel verhaftet wäre in Israel wegen meinem Zeugnis gegeben, dann hat die UNO keine Verantwortung. Also sie hatten viel Angst gegen Maßnahmen von Israel gegen diesen Bericht. Und man konnte auch diese Zeugnis nur in Jordanien geben, also nicht in Israel. Ich musste nach Jordanien fahren. Und ich wusste nicht damals, dass dieser Bericht so wichtig wird, wie du jetzt sagst. Erstaunlich für mich zu hören, wie viel Einfluss hat dieser Bericht in Deutschland und dass der Bericht übersetzt wurde.
Dass wir hatten sogar eine Anhörung im Menschenrechtsausschuss. Also das war ziemlich gut gewesen. Und zwar Hilani. Die andere, neben Goldstone, ehemalige oberste Richterin am Gerichtshof in Pakistan, war Hani Gilani, war eine der Mitautorinnen. Und die wurde dann vom Bundestag, von Lammert damals, vom Bundestagspräsidenten eingeladen, weil wir da zu dem Goldstone-Bericht eine Anhörung im Menschenrechtsausschuss hatten. Und dann, weil ich ja den Antrag gemacht hatte, musste der natürlich auch im Bundestag behandelt werden. Ich weiß noch, das war abends spät, der letzte Tagesordnungspunkt, so gegen, meine Rede, glaube ich, war um 10:30, also 23 Uhr. Und die ganzen anderen Leute sind zu mir gekommen, also meine Kolleginnen und Kollegen von den anderen Parteien, und haben gesagt, Annette, ist doch viel zu spät, lass uns das doch die Reden zu Protokoll geben. Und das habe ich aber gesagt, nein, das mache ich auf keinen Fall, ich will reden. Und dann mussten die anderen das nun auch machen. Und ich weiß noch, da waren natürlich etliche vom Palästina-Solidaritätskomitee und andere auf der Tribüne. Und danach sind wir dann noch irgendwo was trinken gegangen. Und jedenfalls, und das Gespräch mit Gilani war einfach super toll. Ja, ja, also das ist so quasi so der Anfang meiner Karriere in Anführungszeichen im Bundestag. Und da habe ich dann immer weitergemacht und habe mich eigentlich, ich war relativ naiv, muss ich mal sagen, gewundert, dass die anderen Menschenrechtsabgeordneten nicht so richtig mitgezogen sind. Das heißt, ich hatte zwei Kolleginnen, eine von der FDP und eine von der CDU, die mich unterstützt haben. Also heimlich mehr oder weniger. Ja. Die Kollegin von der FDP ist selber mal von Siedlern in Hebron angegriffen worden, ja, bespuckt, mit Steinen beschmissen. Und das hat die nie vergessen. Und in dem darum war sie also auch so sensibel,
ja,
und hat gesehen, welches Unrecht da passiert. Das konnte sie allerdings, hat sie das nie so richtig laut werden lassen. Und die andere von der CDU war einfach eine anständige Christin, sage ich jetzt mal so, und hat aus ihrem christlichen Glauben schon diese ganzen Verbrechen gegen Menschenwürde und Menschlichkeit begangen durch Israel oder israelische Soldaten überhaupt nicht mitgetragen. Und dann haben sie immer gesagt, wenn ich sagte, okay, das möchte ich jetzt auf die Tagesordnung haben, dann sagten sie, okay, dann machen wir das für dich, denn als Linke hast du nicht so große, nicht so gute Einfluss und nicht so ein großes Standing. Also das war in der ersten Legislaturperiode, muss ich mal sagen, sehr wichtig für mich und sehr fruchtbar. Es zeigte jedenfalls relativ schnell, dass in keiner Partei, und da schließe ich ausdrücklich die Linke auch mit ein, mir wurde klar, wenn man sich mit diesem Thema, mit Israel und den Menschenrechtsverletzungen beschäftigt, das ist nicht karrierefördernd, ja, in einer Partei. Das war mir ja egal. Ich habe das irgendwann einmal gemerkt und spätestens habe ich es dann festgestellt, als ich dann hier auf bei der Gaza-Flotille 2010.
Ja, zu diesem Punkt kommen wir sicher.
Ja.
Aber ich wollte ein bisschen zurückgehen zu, was du gesagt hast über Namibia und Apartheid. Für mich ist es ganz klar, wie man von Apartheid, von dem Kampf gegen Apartheid in Namibia zu Kampf gegen Apartheid in Palästina kommen kann. Also das ist sehr klar für mich und ich glaube auch für viele Menschen, die in Israel aufgewachsen sind. Jetzt der größte Menschenrechtsorganisation in Israel, B'Tselem, hat einen Bericht geschrieben über Apartheid. Aber was mir immer wundert, ist, wie wenig in Deutschland über das Wort Apartheid verstanden ist, in der deutschen Kultur. Und sogar dieses Missverständnis, als ob Apartheid und Faschismus das gleiche Ding ist. Heute behauptet der Bundesregierungsbeauftragte für Antisemitismus, Dr. Felix Klein, sogar, dass der Apartheid-Vorwurf gegen Staat Israel eine Form von Antisemitismus sei. Obwohl der Richter Goldstone aus diesem Bericht, das du gerade erzählt hast, war ein Richter in Apartheid Südafrika, war ein Teil dieses Systems, die schwarze Menschen zum Tod verurteilt hat.
Ja.
Er hat natürlich den Unterschied verstanden. Er ist auch Jude und natürlich verstanden der Unterschied zwischen Faschismus und Apartheid.
Also ich denke, Apartheid, ich kann mich noch erinnern, als wir angefangen haben, ich meine, da war ich Studentin, ja, oder auch Teenagerin war ich ja auch. Also ich habe immer meinen Vater unterstützt und bin oft mit ihm durch die Gegend gereist zu seinen Vorträgen und habe dann natürlich viel mitgekriegt und sehr interessante Leute immer kennengelernt. Und für mich war das ganz klar, dass ich das bis aufs Letzte bekämpfen werde. Apartheid ist für mich einfach ein Verbrechen. Und so ist es ja auch. Und Antisemitismus ist auch ein Verbrechen. Ja.
Ja.
Und dass Apartheid hier so wenig beleuchtet wird oder überhaupt diskutiert wird, gute Frage. Ich habe da eigentlich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Ja, weil wir hier, ich meine, wenn ich jetzt Schwarze wäre, ja, eine schwarze Frau, ich kenne natürlich etliche Afrikanerinnen, Afrikaner, die hier auch teilweise groß geworden sind, die erleben da Rassismus, Apartheid täglich. Ja?
Ja.
Ob sie nun aufgegriffen werden oder nach ihren Ausweispapieren gefragt werden, Jugendliche von der Polizei oder wie mein Kollege, ich hatte ja einen afrikanischen Kollegen im Menschenrechtsausschuss von der SPD aus Halle, der wurde tagtäglich eigentlich, der ist gependelt zwischen Halle, also Ostdeutschland, und Berlin und eigentlich fast jedes Mal musste der seine Fahrkarte zeigen und waren dann ja ganz überrascht, dann Zugpersonal, dass sie dann einen Abgeordneten vor sich hatten von der SPD und so, haben sie ja fast gar nicht geglaubt. Also was der erzählt hat.
Das heißt Racial Profiling.
Ja, das ist Racial Profiling. Und Racial Profiling ist verboten. Ja? Auch das ist viel zu wenig bekannt. Und immer, wenn ich mal darauf aufmerksam mache, bin oft stehen geblieben, so am Bahnhof oder auf der Straße, wenn ich gesehen habe, dass Polizisten farbige Menschen angesprochen haben und Ausweiskontrolle und so. Ja? Und dann als Parlamentarier kann man das prima machen. Dann würde ich dann, gehen Sie weg. Nee, sage ich, ich bin hier als parlamentarische Beobachterin. Ich möchte wissen, wieso haben Sie den jetzt hier festgehalten und, und. Das habe ich interessante Gespräche manchmal gehabt mit Polizisten, aber natürlich auch mit den Betroffenen, die sich natürlich alle total freuten. Ja? Also das können aber auch ganz normale Menschen machen, in Anführungszeichen. Einfach stehen bleiben. Ich mache das bei Demos manchmal oder so. Ja? Einfach, dass da ein Zeugin ist. Ja? Und man den Betroffenen das Gefühl gibt, ey, du bist nicht allein. Ich passe hier auf. Ich bin mit dir solidarisch. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, diese Solidarität, ob das nur mit Palästinensern, Afrikanern oder anderen Leuten, dass man das zeigt, ja, dass der oder diejenige da nicht alleine ist gegenüber irgendwelchen Vertretern von offizieller Seite, meistens Polizisten, ja.
Racial Profiling ist verboten in Deutschland, aber in Israel ist es erlaubt. Erlaubt und Teil des Gesetzsystems. Und das ist genau, was wir darüber sprechen, wenn wir über Apartheid sprechen.
Ja.
Dass Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder wie ihre ethnische Identität anders behandelt werden.
Ja.
Meine Frage über deutsche Kultur hat zu tun mit der Sache, dass Namibia war eine deutsche Kolonie.
Genau, ja.
Und trotzdem ist in der deutschen Kultur, in der Schulsystem, sehr wenig bekannt über diese Geschichte.
Ja.
In Frankreich und Großbritannien ist die Kolonialgeschichte viel besser bekannt von Leuten. Und die verstehen viel besser, was bedeutet Apartheid, was bedeutet Racial Profiling. Und das wundert mich immer, warum ist das anders in Deutschland und in welche Maßnahmen ist das auch ein Nachteil für die Palästina-Solidaritätsbewegung in Deutschland, dass das ganze Thema Kolonialismus nicht gut verstanden ist.
Ja, das stimmt. Das ist eine interessante Frage. Also ich meine, dadurch, dass natürlich Großbritannien und Frankreich eine wesentlich längere, umfassendere, sagen wir mal, Kolonialgeschichte haben als Deutschland, was dann ja dann beim Ersten Weltkrieg eigentlich abrupt beendet worden ist, beziehungsweise natürlich mit in Namibia nicht. Ja, ich meine, Namibia war Protektorat dann von Südafrika, aber letztendlich, also ich vermute mal, oder es gibt ja Hinweise darauf, dass relativ viele ehemalige Nazis sind ja unter anderem auch mit Hilfe der Kirchen nach Lateinamerika und in südlicher Afrika, gerade Rhodesien und Südwestafrika damals, Namibia, geflohen. Oder beziehungsweise geflohen, also hingebracht worden. Oder ich hatte die Vermutung, auch dass mein ehemaliger Klassenlehrer in Windhoek ein alter Nazi war.
Ja.
Also, und das ist auch nie richtig aufgearbeitet worden. Das muss man sagen. Ich meine, mein Vater, das musst du dir mal vorstellen, in den 60er Jahren hat er noch Hitlerbilder an der Wand gesehen in Wohnhäusern von Deutschen, die in Namibia, in ehemalig Deutsch-Südwest, wohnten. 60er Jahre, 20 Jahre nach dem Krieg.
Es gibt viele Forschungen über die israelische Rüstungshandel mit Südafrika während der Apartheid.
Ja.
Und der Kritik gegen diesen Rüstungshandel während der Apartheid-Tage war nicht aus Israelis überhaupt. War nicht nur, dass Staat Israel den Apartheid-System in Südafrika unterstützt, sondern auch die Tatsache, dass viele Nazis in Südafrika Teil der Regierung waren. Und jetzt ist es auch, also vor kurzem, ein neuer Bericht herausgegeben, dass in Rhodesien, ganz neben Südafrika, wo auch Apartheid war, hat die israelische Regierung die Guerillen mit Waffen unterstützt, also gegen Apartheid. Also auf der anderen Seite mit der Begründung, dass viele in der Regierung von Rhodesien ehemalige Nazis waren. Oder nicht ehemalige. Also.
Ja, ja.
Ja, jetzt machen wir eine kurze Pause und dann zum Thema Mavi Marmara und Freedom Flotilla.
للمجد الذي كان فلسطيني فلسطيني أنا سوري فلسطيني فلسطيني أنا سوري
Also Annette, jetzt kommen wir zu deiner Erfahrung in 2010 im Mai, die Freedom Flotilla, die Mavi Marmara, eine Gruppe von Schiffen, die versuchten, die israelische Abriegelung von Gaza zu brechen und Hilfsmittel nach Gaza zu bringen. Du warst auch dabei. Die Schiffe waren nicht bewaffnet, also es gab keine Waffen. Und die Israelis waren bereit, die Schiffe zu stoppen, also hast du geglaubt, dass die Israelis mit Gewalt unbewaffnete Zivilisten angreifen?
Nee, muss ich ehrlich sagen. Also ich kann mich erinnern, das letzte Telefonat, was ich mit einem deutschen Journalisten hatte, der in Tel Aviv war, der sagte, Frau Groth, ich kann Ihnen sagen, hier in Ashdod, also in der Hafenstadt, ist ein großes Zeltlager vorbereitet für alle Passagiere, die auf den Schiffen sind, Free Gaza-Flottille teilnehmen. Sie werden alle verhaftet werden und dann schauen wir mal. Also auf jeden Fall werden sie niemals nach Gaza kommen. Gut, dachte ich, hat er wahrscheinlich recht. Aber hätte er mir gesagt, im Übrigen auch passen Sie mal schön auf sich auf, denn da wird wahnsinnige Gewalt angewendet. Die kommen mit Hubschraubern und Dutzenden von Kriegsbooten und erschießen welche. Das hätte ich, glaube ich, nicht geglaubt, wenn mir das jemand gesagt hätte. Nee, also die Idee kam mir überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich meine, wir waren ja erst auf einer Yacht, der Challenger 2, das waren zwei Boote, das wurde im Übrigen kaum in den Medien erwähnt, die unter US-amerikanischer Flagge gefahren sind. Ja, zwei Yachten, kleine, 15 Leute konnten da sein, klein, aber fein, sage ich immer, und die schnellsten Boote. Beide, Challenger 1 und 2, waren Geschenke von irgendeinem reichen Amerikaner, der eben die israelische Apartheidspolitik, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht gutierte und dagegen kämpfte und insofern der Free Gaza-Flottille den Menschen, den Organisatoren, da die zwei Schiffe die Yachten gegeben hatte. So, und von Anfang an, diese beiden Yachten waren sabotiert. Das heißt, die eine ist relativ schnell manövrierunfähig geworden, die andere, auf der ich war, Challenger 2, da funktionierte dann das Wasser nicht und die Klospülung nicht und wir sind dann nach Famagusta auf Zypern gelandet zum Reparieren. Angeblich war das dann in Ordnung, das Schiff. Aber ehrlich gesagt, ich hatte da Vertrauen verloren und habe mit Norman Pech, der ja dabei war, und anderen gesagt, liebe Leute, dieses Schiff, das funktioniert nicht. Wir sollten zusehen, dass wir auf die Mavi Marmara kommen. Und das habe ich auch durchgesetzt, oder wir. Und so waren wir auf hoher See, war ein bisschen riskant, sind wir dann übers Gesetz auf die Mavi Marmara. Und das war ja ein Wahnsinnsschiff, da waren ja 700 Leute und als wir hinkamen, unheimlich tolle Atmosphäre, da waren, ich weiß nicht wie viele Kamerateams, Musikerinnen, da saßen die Leute unter dem Baldachin und haben geschwätzt und gesungen und getanzt und so, es war so eine tolle Atmosphäre und hättest du mir damals gesagt, pass mal auf, in ein paar Stunden wird hier eine Blutlache sein und 9 Getötete werden da liegen und so, da hätte ich gesagt, nee, lieber Schier, du spinnst. Aber ja. So genau so ist es dann gekommen, ja. Also das war doch in der Tat ein Schock. Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Ich war nicht auf Deck. Ich bin um 12 oder also gegen Mitternacht runter ins Schiff gegangen, wo die Frauen einen Saal hatten, zusammen mit ganz viel Material. Und naja, wir hatten da ja so Couchen, Sofas und naja, wie eine Fähre. Und dann setzt man sich da hin und liegt oder halt ein bisschen und so. Und dann habe ich auch irgendwann mal geschlafen. Und dann hörten wir dann so Getrappel und so weiter. Und dann kam das durch die Lautsprecheranlage, ja, das Schiff ist gekapert und wir sollten uns ruhig verhalten. Soldaten, israelische Soldaten sind an Bord und so weiter und so fort. Und hinterher, als wir dann auf Deck gingen, dann habe ich natürlich da so Verletzte gesehen und Blut und so weiter. Aber das muss ich sagen, da habe ich dann weggeguckt. Also jedenfalls, es war unglaublich eigentlich.
Du hast gesagt, 9 Menschen wurden auf dem Boden gelassen. Der 10. wurde später auch von seiner Wunde, starb auch.
Ja.
Und hast du die israelischen Soldaten gesagt, dass du Parlamentabgeordneterin bist?
Nee, das musste ich gar nicht sagen. Das wussten die. Also da ist was sehr Eigenartiges passiert. Irgendjemand hat mir dann so quasi ein Heft gegeben mit Fotos drauf und Namen von sogenannten Prominenten, die da auf der Mavi Marmara waren. Da war auch mein Foto und das Foto wurde, das kann ich hundertprozentig sagen, weil ich was Bestimmtes anhatte und irgendeinen Schal und so, wurde auf Kreta gemacht, also während wir warteten, dass wir also losfuhren. Da waren wir ja ein paar Tage, weil die Abfahrt sich ja immer verzögerte. Das heißt, schon bei unserer Abfahrt und bei den Leuten, die teilgenommen haben bei der Gruppe, muss es mindestens einen Spitzel gegeben haben, der die Leute fotografiert hat.
Ja.
Und dann habe ich das weitergegeben und hinterher, das ist nie wieder aufgetaucht. So ein kleines Heft war das, wo ganz klar war, Groth, MP und Inge Höger auch und so, ja. Und waren ja auch viele andere da, aus Algerien und anderen Staaten, Abgeordnete, Marokko. Aber die wussten ganz genau, wer ich war, und ich habe ja immer versucht, wenn Leute zu den Soldaten gegangen, wenn jemand dringend zum Beispiel auf Toilette musste, ja, ich war frei, also mich hatte man anfangs gefesselt, wie alle anderen auch, aber dann relativ schnell die Kabelbinder, die schrecklichen, abgebunden, und ich war halt auf dem oberen Deck und habe quasi neben der Treppe zum absoluten Sonnendeck nach oben gesessen und habe da konnte alles beobachten und habe auch gesehen, wie die Verletzten upside down, sage ich immer, transportiert worden sind. Die sind mit dem Kopf nach unten. Weißt du, wenn du eine Bahre hast und Verletzte trägst, dann passt du auf, dass der Kopf oben ist. Und da war es genau umgekehrt. Das heißt, die Israelis, die israelischen Soldaten, haben bewusst den Tod von Verletzten in Kauf genommen, indem sie die Leute so transportiert haben. Das hat mich total schockiert. Das habe ich auch in meiner Rede, die ich dann ja im Bundestag gehalten habe, gesagt. Das war mucksmäuschenstill. Und wenn ich mir das so mal wieder überlege, dann muss ich sagen, dann war das einfach absolut barbarisch und brutal.
Du sagst das, weil du Teil der sogenannten prominente Leute im Schiff warst, dann warst du relativ frei, aber trotzdem, du wurdest nach Israel gebracht, nach Ashdod, also ohne deine Zustimmung, nehme ich an. Und dann hattest du irgendwelche Hilfe aus der deutschen Botschaft bekommen?
Ja.
Hat die deutsche Regierung ein bisschen interveniert für die eigene Parlamentabgeordnete?
Ja, das ist anzunehmen. Also ich bin dann, wir waren ja da auf dem Schiff und wir saßen, also Frauen und Männer getrennt. Und ich mit Hanin Zoabi, die bekannte Knesset-Abgeordnete, Palästinenserin, die war ja dabei und andere. Und dann, als wir dann in Ashdod waren, haben die immer gesagt, Mensch, Annette, geh hin und sag, du bist Parlamentarierin, du willst jetzt mit der deutschen Botschaft reden. Und das habe ich mehrmals gemacht. Und ich sage, dann beim dritten Mal habe ich gedroht. Ich sage, wenn sie jetzt nicht sofort, dann schreie ich oder ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls, dann sind wir relativ schnell freigekommen vom Schiff und dann sollten wir irgendwo was unterschreiben oder so. Und da habe ich gesagt, auf keinen Fall ohne die Männer. Ja, das so habe ich also Norman Pech, Matthias Jochheim von IPPNW und der Elsaka, Palästinensische Gemeinde Hamburg, habe ich gesagt, ich gehe auf keinen Fall hier raus und gehe irgendwo hin, ohne, wir waren zu fünft und wir bleiben zu fünft. Und dann sind die auch relativ schnell runtergekommen vom Schiff und dann sind wir in so einen Gefangenentransporter gesetzt worden. Und dann eine ganze Weile sind wir dann zum Flughafen gefahren worden und war fürchterlich kalt in diesem Abschieberaum. Ja, das war sowieso Abschiebungsgefängnis, ein Raum für solche Leute wie wir. Und dann ist doch glatt, in der Tat morgens um 2, da war ich doch echt verblüfft, jemand noch von der deutschen Botschaft gekommen. Und sagten, ja, sie hätten immer mit den Behörden verhandelt und durften nicht da rein in das abgeriegelte Hafenzentrum, wo da die ganzen Zelte waren, wo wir alle verhört worden sind und. Naja, jedenfalls haben die gesagt, ja, wir haben natürlich mit Berlin geredet und. Denn es gab ja viele Gerüchte, ja, es hieß dann irgendwann mal, wir wären verletzt. Irgendwie, jemand sagte dann nochmal, ja, ich habe auch gehört, du wärst tot. Naja, ich sage, ich bin aber noch sehr lebendig. Also da jedenfalls wusste ja keine lange Zeit, was war eigentlich, ja?
Ja.
Und wie viele Tote gab es, wie viele Verletzte und. Naja, jedenfalls. Und dann sind wir mit dem ersten Flieger morgens um 6, so ja, wie die Schwerverbrecher, standen wir da an der Gateway und Leute guckten uns alle an, dachten, was sind denn das für Gestalten? Wir hatten dann noch diese Decken da oben und so. Naja, jedenfalls. Und dann, Norman hatte seine Frau angerufen, natürlich morgens um 3 oder so, ja. Und hatte das Handy, wir haben ja alles abgenommen gekriegt, wir hatten ja gar nichts mehr, ja.
Ja.
Kein Handy und nichts und deswegen war das gut, dass die gekommen sind von der deutschen Botschaft, so konnten wir deren Handy benutzen. Und ich habe gesagt, mein Mann, der schläft, was soll ich dem jetzt sagen, ja. Und wusste auch gar nicht, wo Günther mein Mann war. Und jedenfalls Norman sagt, naja, das macht nichts, wenn meine Frau schläft, der spreche ich dann auf Band. Und so war es auch. Dann hat er gesagt, dann kommen wir an. Und insofern wussten unsere Kollegen, Kolleginnen, die Linke und die Journalisten alle, dass wir mit diesem Flug, weiß ich, morgens um 9 oder wenn das war, am 1.6. in Berlin landen. Und da waren ja dann diese ganzen vielen Journalisten und so. So ist ja das alles gewesen.
Ja, wow.
Ja.
Solch eine Geschichte. Du hast kurz über Hanin Zoabi gesprochen, die Knesset-Abgeordneterin. Sie war wegen ihrer Teilnahme in der Freedom Flotilla sehr stark angegriffen,
ja,
in Israel als Verräterin,
ja,
geschrien wurde und viele Morddrohungen bekommen. In diese letzten 2 Jahren in Israel gab es 4-mal Wahlen.
Ja.
Sie hat aufgehört, teilzunehmen. Sie hat gesagt, ich habe genug.
Ja.
Und sie ist nicht mehr Abgeordneterin. Aber trotzdem ist sie jetzt angeklagt mit Vorwürfen wegen angeblicher Korruption, weil die Partei hat eine Spende bekommen. Und das ist natürlich lächerlich, weil diese Summe, dass sie als Spende gekommen, als die Partei gekommen hat, also nicht sie persönlich, ist winzig im Vergleich zu Korruption in anderen Parteien, vor allem in der Regierungspartei Likud. Aber sie ist persönlich angeklagt, obwohl die Spende kam angeblich an ihre Partei, nicht ihr Geld. Das wollte ich nur kurz ergänzen. Aber es gab noch einen letzten Punkt, den ich bringen wollte, und das war der Punkt mit Religion. Du hast gesagt, du wurdest unterstützt von einer CDU-Abgeordneterin, und das hat mich ein bisschen überrascht. Ich weiß auch, dass du in der evangelischen Kirche gearbeitet hast und trotzdem in die linke Partei. Mhm. Also in vielen Ländern gibt es eine Mauer zwischen die Christen und die Linke. In Deutschland ist es vielleicht ein bisschen anders oder vielleicht nur in bestimmten Teilen von Deutschland. Also du hast gesagt, die CDU-Abgeordneterin hat wegen ihrer christlichen Glaubens, konnte die Menschenrechtsverbrechen in Palästina nicht erträgen und wollte dich unterstützen. Aber in Deutschland gibt es so viele Christen, vor allem evangelische Christen, die die zionistische Bewegung als Vertreter der Kirche sehen. Und also der Rheinische Synode hat öffentlich gesagt, Staat Israel ist ein Zeichen von Gottes Treue zu seinem Volk. Oder vielleicht sehen Sie das als eine Erlösung von dem Verbrechen der Holocaust, dass jetzt hat Gott die Juden einen Staat gegeben. Was kannst du über die linke Partei sagen? Gibt es auch eine christliche Gruppe in der linken Partei?
Ja, das gibt es. Das ist eine Bundesarbeitsgemeinschaft sogar. Christen in der Linken heißen die, glaube ich. Also ich kenne keine, oder ich habe mal welche getroffen auf irgendeinem, glaube ich, einem evangelischen Kirchentag. Aber ich hatte wenig oder gar nichts mit denen zu tun. Also ich finde, es ist als Christ, wenn du das ernst nimmst, muss man links sein. Es gibt gar nichts anderes. Weil, das hat mir also mein Vater und Dorothee Sölle und weißt du, die ganzen Theologen, die Befreiungstheologie, ja, die leider jetzt überhaupt gar nicht mehr quasi diskutiert ist oder aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden, auch aus den Kirchen weithin verschwunden ist, aber die ja mit ihren brasilianischen Protagonisten Leonardo Boff und andere in den 60er, 70er, noch 80er Jahren doch einen großen Einfluss, will ich nicht sagen, aber doch für unheimlich Diskussion gesorgt haben. Wo kann man als Christ, wo ist der Standpunkt, der politische? Und das ist ganz klar. Jesus war auf Seiten der Unterdrückten, der Prostituierten, also alle der Marginalisierten, wie ich das mal so sage. Und diese Befreiungstheologen haben das natürlich auch gesagt. Und wie heißt es doch in der Bibel, eher kommt ein Reicher nicht ins Himmelreich als ein Kamel durchs Nadelöhr. Ja? Also ja. Das ist für mich ganz klar, dass wenn man Christ ist, ob man nun sehr religiös ist oder nicht, ja, aber der Platz ist auf der Seite der Entrechteten, auf Seiten der Menschenrechte und der Gerechtigkeit. Und dafür kämpfe ich und dafür setzen sich viele andere ja, Christen und Christinnen auch ein. Und diese offizielle Kirche, die da so Israel verherrlichen, da muss ich immer sagen, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist für mich so weit weg und natürlich viele, in der Kirche ist ja der Nationalsozialismus, Holocaust und auch nie richtig aufgearbeitet worden, weithin nicht. Gab es immer Gruppen und Gemeinden und ich war ja in der ESG, Evangelische Studierendengemeinde, da waren wir natürlich total anders, aber die offizielle Kirche und das sieht man auch oder sah man auch weiterhin in der Apartheidsfrage, als wir Früchteboykott damals angefangen haben, wir sagten, die Frauen waren ja hauptsächlich evangelische Frauen, man muss die Früchte aus Südafrika boykottieren, um ein Zeichen zu setzen, dass wir auf der Seite der Unterdrückten sind, da wurden wir doch unglaublich angefeindet, unter anderem von der offiziellen Kirche. In der haben sie dann etwas Abbitte geleistet und gesagt, ja, es war schon richtig, was ihr da gemacht habt und so. Aber letztendlich ist das für mich ein völlig falsch verstandenes Christentum. Also ich muss sagen, da bin ich dann doch sehr weit weg. Da bin ich dann eher auf Seiten von linken Muslimen oder Buddhisten oder sonst wo. Ja. Aber mit der Bibel, das weißt du ja auch, wie mit dem Koran auch. Man kann ja alles interpretieren von da nach da. Und das wird nun auch weiblich gemacht. Und viel ist daran falsch und wird wenig korrigiert. Und ich wünschte mir, dass eigentlich die Theologie der Befreiung doch wieder eine größere Rolle spielen würde, gerade in heutiger Zeit, ja, wo es die Schere zwischen Arm und Reich rapide und immer größer wird und denke es irgendwann, es geht nicht mehr gut, so wie wir leben und Ungerechtigkeit sich potenziert, allein innerhalb schon von Deutschland, geschweige denn im globalen Zusammenhang, denke ich, das kann nicht mehr lange gut gehen. Und insofern, der Planet ist auch nur endlich, wissen wir ja auch. Und wenn ich habe ja nun ein bisschen Alter, kann ich mich doch erinnern an die 60er Jahre und als die ersten Berichte über Grenzen des Wachstums publiziert worden sind und. Das wäre heute dringend notwendig.
Die Kolonisten in Westjordanland bekommen mehr Unterstützung, mehr Spenden von christlichen Organisationen als von jüdischen. Vor allem aus den USA, die evangelikale Christen aus den USA. Und die Begründung für diese christliche Unterstützung für Kolonialismus und Gewalt ist eine Theologie, das wenig zu tun mit Befreiungstheologie hat.
Ja.
Aber ich bin nicht sicher, was genau die Begründung ist in der deutschen Rechte, die pro-israelische deutsche Rechte. Zum Beispiel der Vorsitzende der Deutsch-Israelische Gesellschaft, Uwe Becker, ist ein fanatischer Christ und unterstützt die illegale Kolonien in Westjordanland. Ich glaube mit theologischen Begründungen.
Ja.
Aber in der linken Partei, wo es gibt auch eine pro-israelische Gruppe.
Ja.
Aber sie nutzen aber keine christliche Begründung, oder?
Nee, das nicht. Aber nochmal einen Satz. Ich meine, du weißt, die Apartheid wurde auch mit christlicher Argumentation, mit der Bibel, mit dem Alten Testament teilweise gerechtfertigt. Das war ja das Perfide. Das sind die, ich bin ja keine Theologin, aber das waren die sogenannten Verdammten, die gesündigt haben und wurden ausgeschlossen und die waren braun oder schwarz oder wie auch immer. Und so hat die Kirche, die weiße offizielle Kirche, die Apartheid theologisch gerechtfertigt. Das ist pervers, finde ich.
Ja, die Geschichte von Ham, der angeblich schwarz war, obwohl das ist in der Bibel nicht geschrieben.
Ja, Jesus war bestimmt kein Weißer. Das kann gar nicht sein.
Ja. Aber diese Theologie genau wurde benutzt in den USA, um Sklaverei zu rechtfertigen.
Ja, genau.
Und dann hatten sie auch für die Apartheid-Regime in Südafrika und anderen Ländern benutzt, auch 200 Jahre nach dem Niedergang von Sklaverei in den USA.
Ja, das ist, ich wünschte auch, dass Apartheid und dieses Unrecht, sagen wir mal, es wird ja so viel verschwiegen. Guck mal, wer weiß schon, momentan sitzen doch, wie viel, 155 palästinensische Kinder in israelischen Gefängnissen. Die jüngste Gefangene der Welt war ein palästinensisches Mädchen mit 12 Jahren. Vor ein paar Jahren war das. Also ich habe das immer angeprangert und versucht bekannt zu machen. Ich sage, das sind einfach solche wahnsinnigen Verbrechen begangen an Kindern, die nun wirklich gar nichts dafür können. Und das wird einfach viel zu wenig bei uns debattiert. Ich meine, ich denke immer, wenn das Russland machen würde oder jetzt China ist ja auch so unter Beschuss, dann wäre der Aufschrei, ein weltweiter Aufschrei, wie 12-jähriges Mädchen in israelischer Gefangenschaft oder in russischer Gefangenschaft. Was meinst du, was hier los wäre?
Ja, also danke, dass du das thematisierst und danke auch für deine Zeit.
Na, ich danke. Alles Gute.
Das war unser Gespräch für heute, liebe HörerInnen. Sie sind herzlich eingeladen, unseren wochentlichen Blog BIP aktuell zu abonnieren, unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Ehem Ahmed aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unsere Webseite ist bip-jetzt.de. Wenn Sie BIP mit einer Spende unterstützen möchten, können Sie Podcast in den Verwendungszweck schreiben, um uns wissen zu lassen, dass Sie den Podcast unterstützen und mehr solcher Gespräche hören möchten. Auf Wiederhören!
Ah, ja, Saadi, Palästina.